herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Weihnachten ist ein Fest der Friedlichkeit, der Bescherung und auch der gegenseitigen Begegnungen. Auch auf den Wellen von Radio Prag ist dies der Fall. Wir treffen uns, um nun eine halbe Stunde gemeinsam zu verbringen, durch die Sie Markéta Maurová begleiten wird. Die Rede wird zunächst von deutsch-tschechischen Begegnungen auf fernen Ebene sein. Wir bieten Ihnen einen Einblick in ein Seminar zur interkulturellen Zusammenarbeit, in dem deutsche und tschechische Firmenpartner auf den täglichen gemeinsamen Kontakt in einem Partnerunternehmen vorbereitet werden. Und im zweiten Teil unserer Sendung wird Sport getrieben. Weihnachten und Silvester in Prag sind nämlich mit speziellen und traditionellen Sportveranstaltungen verbunden. Zur Einleitung bringen wir nun weihnachtliche Gedanken der Journalistin Lida Rakušanová.
Die eigentliche Bescherung kam diesmal 10 Tage vor Heiligem Abend und rund 13 Jahre zu spät. Gemeint ist der EU-Erweiterungsbeschluss von Kopenhagen, der die vom 20. Jahrhundert vererbte Teilung des europäischen Kontinents endlich dahin schickt, wo es schon lange hingehört, in die Vergangenheit. Dennoch bleiben uns die alten Gespenster weiterhin erhalten. Nach wie vor fürchten sich die Menschen im deutsch-tschechischen Grenzland beispielsweise vor den vermeintlichen Folgen der EU-Osterweiterung. Bayern und Sachsen zittern um ihre Arbeitsplätze, die demnächst angeblich von der Flut billiger Arbeitskräfte aus dem Osten bedroht werden. Die Tschechen wiederum erzählen sich Schauermärchen über Billigausverkauf von Grund und Boden an die betuchten Nachbarn aus Deutschland und Österreich. Dabei wird völlig übersehen, dass vieles davon, was angeblich erst kommen soll, im Grenzland längst passiert ist. Seit der Wende schon müssen deutsche und österreichische Grenzregionen mit dem Lohngefälle zurechtkommen. Ebenso wie die Tschechen wieder lernen, in ihren Gemeinden mit Angehörigen anderer Völker zusammenzuleben. Das alles kann nach der EU-Osterweiterung eigentlich nur noch besser werden, denn auch das Preis- und Einkunftsniveau vom West und Ost wird sich nun allmählich angleichen. Ob auch andere alte Gespenster so einfach verschwinden können, ist allerdings fraglich. Zwar braucht die Tschechische Republik den Mietvertrag für das Europäische Haus nur noch zu unterschreiben. Wenn sie es aber bis dahin nicht schafft, sich mit den dunklen Seiten ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen, riskiert sie, im Treppenhaus von ihren nächsten Nachbarn kaum gegrüßt zu werden. Und das wäre nicht nur schade, es könnte auch gefährlich werden. Nach dem diesjährigen Schulterschluss von allen tschechischen Parlamentsparteien hinter den Vertreibungsdekreten aus der Nachkriegszeit zeigte sich nämlich eine Sache klar und deutlich. Im Hüten dieser vermeintlichen nationalen Interessen ist nur eine politische Partei in Tschechien wirklich geübt und daher glaubhaft, und das sind die Kommunisten. Andere sehen bei diesem kuriosen völkischen Wettkampf wie Hilfs-Sheriffs aus, die den Berufspolizisten eifrig hinterherlaufen. Hoffentlich halten sie bald inne. Die Bescherung aus Kopenhagen ist zu kostbar, um auf dem Spielfeld von gestern zertrampelt zu werden.
Nach den Spuren deutscher Firmen, die in Tschechien Tochterunternehmen gegründet haben, muss man nicht lange suchen. Doch haben Sie sich einmal gefragt, wie es eigentlich hinter den Kulissen dieser Unternehmen aussieht, wie deren Mitarbeiter eigentlich auf die Zusammenarbeit mit tschechischen Partnern vorbereitet werden? Welche kulturellen Unterschiede hier zum Tragen kommen, welche Missverständnisse entstehen und wie mit ihnen umgegangen wird? Diesem interkulturellen Bereich wird in der deutsch-tschechischen Kooperation kleinerer und mittlerer Unternehmen bislang vielfach eine eher untergeordnete Bedeutung beigemessen. Wir wollen Ihnen im Folgenden am Beispiel eines tschechisch-deutschen Pilotseminars zum gemeinsamen Projektmanagement einen Einblick vermitteln, wie die Vorbereitung deutscher und tschechischer Firmenpartner auf den alltäglichen Kontakt am Arbeitsplatz aussehen kann. Das Wort hat meine Kollegin Silja Schultheiß. Der Erfolg wirtschaftlicher Zusammenarbeit wird in Deutschland gemeinhin auf der Grundlage unterschiedlicher Statistiken und Bilanzen gemessen, die zum Jahresende gezogen werden. Fallen sie positiv aus, gilt die Zusammenarbeit als erfolgreich. Doch wendet man diese Regel auf die tschechisch-deutsche Firmenkooperation an, stößt man hier bereits auf das erste interkulturelle Problem. Denn entscheidend für die Definition von Erfolg ist bei den Tschechen zunächst eine ganz andere Dimension. Ivan Nowy, Professor für Psychologie und Soziologie im Management an der Prager Wirtschaftsuniversität.
An der tschechischen Seite, Erfolg ist viel breiter. Erfolg bedeutet, angenehme Beziehungen in der Arbeit zu haben, eine angenehme Atmosphäre, und diese Soft Factors sind meiner Meinung nach oft auf der ersten Platz. Und erst dann als Erfolg können die Leute wirklich die finanziellen Ergebnisse nennen oder die Qualität des Produkts und die anderen sachlichen Faktoren.
Ivan Nowy führt seit Jahren mit seiner deutschen Kollegin Silvia Schroll-Machel gemeinsam interkulturelle Trainings für viele namhafte Firmen durch, die im tschechisch-deutschen Bereich tätig sind. Dabei haben beide die Beobachtung gemacht, dass die tschechischen und deutschen Geschäftspartner oft bereits mit einer völlig unterschiedlichen Erwartungshaltung an die gemeinsame Zusammenarbeit herangehen. Das weit verbreitete Selbstverständnis der Deutschen bringt Nowy dabei auf die folgende Formel.
Wir investieren hier, wir bringen die Technologie, wir bringen die gesamte Know-how, wir bringen die Kunden, die Lieferanten und was wollen noch die Tschechen weiter wollen. Und erwarten, dass die Tschechen einfach kommen in die Firma und früh bis Nachmittag einfach arbeiten.
Bei den Tschechen hingegen stößt so eine Einstellung von vornherein auf eine Art Blockadehaltung, da sie sich sagen,
wenn sie alles wissen, wenn sie alles haben, wenn sie so klug sind, machen sie das selbst.
Den tschechischen und deutschen Firmenpartnern ihre grundverschiedenen Vorstellungen von Erfolg und unterschiedliche Erwartungen an die gemeinsame Zusammenarbeit zunächst bewusst zu machen, um dann besser damit umgehen zu können, ist seit Jahren Ziel der Trainingsseminare von Ivan Nowy und Silvia Schroll-Machel. Bislang jedoch sei der Teilnehmerkreis mehr oder weniger auf eine bestimmte Gruppe beschränkt gewesen, merkt Silvia Schroll-Machel an.
Wissen Sie, die Problematik der interkulturellen Seminare, die wir sonst machen, ist, dass das vielfach firmenintern ist für große Firmen, für große Konzerne, und der kleine Mittelständler macht das nicht. Der selbst kann sich's nicht leisten. Der Mittelständler ist angewiesen, dass jemand für ihn das organisiert und dass es offene Seminare gibt.
Doch eine Trendwende sei bereits in Sicht, so Silvia Schroll-Machel.
Grundsätzlich wird dieses interkulturelle Thema jetzt zunehmend mehr auch ein Thema von kleineren Firmen, von all diesen Investoren, die eigentlich die Mehrheit ausmachen und die auch die Mehrheit der Zahlen des Handelsaustausches oder was immer man da nimmt, ausmachen. Es kann sein, dass ein Stück weit dieser EU-Druck das befördert. Es kann aber auch sein, ich bin mir wirklich nicht sicher, dass inzwischen für dieses softe Thema ein anderes Bewusstsein ist, so wie sich jedes Thema auch mit Modewellen quasi ein bisschen einführt, ist auch dieses interkulturelle Thema sozusagen jetzt eingeführt. Es gab immer wieder mal so Wellen, eine Gruppendynamikwelle, eine Kommunikationstrainingswelle, und ich erlebe schon in den letzten Jahren auch so ein Stück weit eine interkulturelle Welle.
Im November haben Silvia Schroll-Machel und Ivan Nowy in Furt im Wald ein zweisprachiges deutsch-tschechisches Pilotseminar für kleinere und mittlere Unternehmen in der Grenzregion durchgeführt. Erstmals gemeinsam mit einem Experten für Projektmanagement. Und dies ganz bewusst, um einer weit verbreiteten Auffassung deutscher Firmen, die nach Tschechien expandieren, vorzubeugen.
Genau das ist der normale Gedankengang. Es gibt bestimmte Methoden, die sind doch Standard, die sind doch quasi international. Und wenn wir den Leuten die Methoden lernen, dann muss das doch funktionieren. Und wenn dieser Management Projektmanagement-Kollege da keine internationale Erfahrung jetzt auf dem Gebiet hat, dann ist der für mich so der ideale Vertreter von Methode in Reinkultur lehren. Und dann kommen wir und sagen, naja, aber die Methode fällt auf einen kulturellen Boden und dort wird sie adaptiert werden. Im Prinzip bleibt sie schon, ja. Aber das eine wird stärker werden, das andere weniger, das eine wird Gewicht erhalten, das andere wird einfach vergessen werden. Das eine ist tatsächlich besonders hilfreich und relevant und das andere machen wir ja sowieso. Und diese Relativierung, die will ich so, denn es ist ein Trugschluss zu denken, Methoden sind universell.
Der Ausgangspunkt für das Pilotseminar in Furth im Wald war dann auch ein anderer. Franz Haas, Projektmanager und gemeinsam mit Silvia Schrollmache und Ivan Novi Leiter des Seminars.
Projekte werden ja nicht von Maschinen gemacht, Projekte werden von Menschen gemacht. Und damit haben wir diesen interkulturellen Anteil. Hier muss ich mit Menschen zusammenarbeiten. Und wenn ich hier grenzüberschreitend arbeite, habe ich mit Menschen aus anderen Kulturkreisen zu tun. Und damit ist also hier dieser interkulturelle Anteil eine sehr wichtige Ergänzung, damit ich im Projektteam arbeitsfähig werde.
Jetzt sagen Sie sich vielleicht, liebe Zuhörer, das ist mir alles zu theoretisch und deshalb wollen wir jetzt auch einmal die eigentlichen Akteure, um die es hier geht, zu Wort kommen lassen. Die kleinen und mittelständischen Unternehmer aus Deutschland und Tschechien, die sich im Verhältnis etwa 50-50 für das Seminar in Furth im Wald angemeldet hatten. Als am letzten Tag der viertägigen Schulung Bilanz gezogen wurde, habe ich mich unter die Teilnehmer gemischt und sie gefragt, was sie aus dem Seminar mitgenommen haben und wofür sie die Hauptunterschiede zwischen tschechischen und deutschen Firmenpartnern liegen. Hier eine kleine Auswahl ihrer Antworten.
Ich habe viel gelernt, was vor allem das Kulturelle betrifft, wie das andere Land denkt, wie die Mitarbeiter dort denken und persönlich ich jetzt mich darauf einstellen muss, dass diese Äußerungen, die man von sich gibt, dass die hier auch richtig verstanden wird.
Ich habe beispielsweise nie so empfunden, dass diese Terminsetzungen, die wir Deutschen ja doch so lieben, dass die ja eigentlich auch ganz anders aufgefasst werden. Wir finden es einfach immer sehr, sehr wichtig, halt alles schriftlich zu fixieren, dass man Termine setzt und auch klare Ziele formuliert. Und da ist also auch wirklich ein Punkt, dass man sich da also auch echt ein bisschen zurücknimmt.
Also ich habe hier gelernt, also wie die Deutschen eigentlich sind, also vor allem im Beruf. Also es ging um berufliche Beziehungen, was kann ich von den Deutschen erwarten? Ja, wenn ich Konflikte löse oder einfach, wenn ich mit Deutschen arbeite, was kann ich von denen erwarten? Wie verstehen also meine Werte und wie soll ich also die Werte von den Deutschen interpretieren? Ja, die Unterschiede sind wirklich groß. Vor allem, wie mein Kollege schon gesagt hat, die Deutschen sind sehr sachbezogene. Wir gehen auf die menschliche Seiten und persönliche Beziehungen spielen sehr große Rolle bei den Tschechen.
Ja, der Hauptunterschied liegt schon irgendwo in der Sachlichkeit und in der absoluten Korrektheit, was die Termine betrifft. Der Deutsche versucht das im Perfektionismus zum Teil zu beherrschen, das Thema konkret und sachlich zu beurteilen und auch zu lösen. Und das, denke ich, ist vielleicht auf der tschechischen Seite nicht so konkret sichtbar.
War direkt schon am Anfang deutlich, dass eben halt Tschechen eben halt sich also auch fürs Private so interessieren und eben halt nicht diese Trennung haben zwischen privatem Beruf, wie wir eben halt wir Deutschen. Ich denke aber, dass wir also auch abends dann eben halt bei einem Glas Bier oder Wein eben halt dann also auch bewiesen haben, dass man mit uns ganz hervorragend quatschen kann. Ne? Einfach mal so dahergesagt. Ne? Ich denke, da ist alles schon rübergekommen oder hoffe ich zumindest. Ich denke, wir Deutschen sollten uns wesentlich zurücknehmen. Wir tun einfach so, als wäre das so selbstverständlich, dass der Tscheche einfach Deutsch spricht. Was mich also wirklich besonders wirklich fasziniert hat, sind also auch tatsächlich diese Deutschkenntnisse. Also es ist also wirklich Wahnsinn. Ich bin absolut beeindruckt.
Ich kann nur wirklich den deutschen Managern oder meinen Kollegen, die in Tschechien Firmen haben, empfehlen, dass sie sowas mal mitmachen, damit sie auch sich ein bisschen in die Seele, in die Psyche der Tschechen reindenken können. Und dass man halt wirklich in der täglichen Praxis viele Fehler dadurch vermeiden kann, was auch zu Motivationsverlusten der Tschechen führt und was letztendlich auch dazu führt, dass die Tschechen vielleicht von uns Deutschen vollkommen falsches Bild bekommen, nur weil wir die Gefühlswelt der Tschechen nicht achten.
Die genannten Unterschiede zwischen Deutschen und Tschechen, so beobachtete Projektleiterin Silvia Schroll-Mache während des Seminars, wurden von den Teilnehmern offenbar auch selbst verkörpert.
Ein typisch deutscher Zugang zu dem Seminar, das war die Ernsthaftigkeit, mit der man sich an die Arbeit gemacht hat. Wirklich nach dem Spruch, zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Jede Präsentation war ernst, war sachlich. Die Arbeit in den Untergruppen galt wirklich dem Ziel. Wo die Tschechen oft viel spielerischer rangegangen sind. Das war ganz klar zu sehen.
Werfen wir abschließend einen Blick in die Zukunft in das Jahr 2004. Und fragen Ivan Novi von der Prager Wirtschaftshochschule, was er deutschen Firmen, die sich nach der EU-Erweiterung neu in Tschechien ansiedeln wollen, raten würde.
Verlassen Sie sich nicht nur auf die Informationen über Arbeitslosigkeit, über Bruttoinlandsprodukt oder Lohnniveau, sondern wollen Sie auch gerade diese Kulturunterschiede feststellen und das hilft Ihnen vor allem am Anfang. Sie können viel, viel größere Leistung von den tschechischen Kollegen bekommen und zweitens auch schätzen Sie sich von den vielen Enttäuschungen.
Interkulturelles Projektmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen aus Deutschland und Tschechien. Sie hörten eine Sendung über ein Pilotseminar der Industrie- und Handelskammer Regensburg in Furth im Wald. Erinnern Sie sich noch an das letzte Jahr? Da wollten Sie es sich mit uns so recht gemütlich machen, um vielleicht eine nette Weihnachtsgeschichte von uns zu hören oder aber die Empfehlung eines für Böhmen, Mähren oder Schlesien typisch weihnachtlichen Kochrezepts. Doch was haben wir getan? Wir haben Sie hinaus in die Kälte getrieben, um Ihnen zu berichten, dass Weihnachten in Prag nicht nur opulentes Essen, Schlemmen oder Müßiggang bedeuten, sondern durchaus auch Körperertüchtigung und gesunde Lebensweise. Ja, wir hatten sie zur eiskalten Moldau geführt, wo sich alljährlich am zweiten Weihnachtsfeiertag die Eisbader die Ehre geben und vor Hunderten von Schaulustigen unterhalb der Brücke der Legionen ins Wasser steigen, um einige Minuten zu schwimmen. Nun, diesmal soll es nicht ganz so frustig werden, denn die traditionellen Sportveranstaltungen, die man außerdem noch zu Weihnachten und Silvester in der Goldenen Stadt besuchen kann, werden in der Halle oder zumindest nicht im kalten Wasser ausgetragen. Lothar Martin wird sie Ihnen in den nächsten Minuten etwas näher bringen.
Vor 2 Jahren konnte man sie noch gemeinsam zu Gesicht bekommen und zu Weihnachten als Ehrengäste begrüßen. Josef Bitzan, den leider schon verstorbenen Welttorjäger des 20. Jahrhunderts, der einst sowohl für Rapid und Admira Wien als auch für Slavia Prag gekickt hat. Und Josef Masopust, der Vize-Weltmeister und Europas Fußballer des Jahres 1962. Wo werden Sie fragen? Nun beim Hallenfußballturnier der tschechischen Altinternationalen, das in diesem Jahr zum bereits 8. Male ausgetragen wird, und zwar wie immer am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Sporthalle des SK Slavia Prag im 10. Prager Stadtbezirk. Es ist das weihnachtliche Stelldichein vieler großer tschechischer Fußballgrößen vergangener Tage, wie Antonín Panenka, Zdeněk Nehoda, František Veselý oder Jan Berger. Sie stehen nur stellvertretend als die wohl namhaftesten Vertreter der 4 bekannten Hauptstadtclubs Bohemians, Dukla, Slavia und Sparta Prag, die in der Regel mit einer Mannschaft beim Turnier vertreten sind. Ihre Gegner sind weitere 4 Teams aus Tschechien und der Slowakei, die es jedoch immer schwer haben, in die Phalanx der Prager einzudringen. Dies gelang jedoch einer aus vielen populären Altstars zusammengestellten Vertretung der Lotteriegesellschaft Tippsport, die in den zurückliegenden 2 Jahren als Sieger hervorging. Kein Wunder, spielten noch in dieser Mannschaft mit Ivan Hašek, Josef Chovanec und Pavel Žehák, gestandene Haudegen der beiden Erzrivalen Sparta und Slavia Prag, miteinander. Ein Novum, was nicht alle Tage zu bestaunen ist. Aber dieses Turnier, in dem Slavia Prag als dreimaliger Gewinner bisher am erfolgreichsten war, wird nicht aus Prestige oder aus kommerziellen Gründen ausgetragen, im Gegenteil. An erster Stelle stehen der Spaßfaktor und das Verlangen, zu Weihnachten nicht nur auf der vollen Haut zu legen. Für viele Fußballfans ist es zudem eine einmalige Gelegenheit, ihre Idole von einst erneut sehen zu können, Autogramme zu erhaschen oder ein bisschen Smalltalk zu pflegen. 5 Tage später, stets zu Silvester, haben die Sparta- und Slavia-Anhänger dazu noch eine weitere Gelegenheit. Welche? Das verraten wir Ihnen gleich. Sparta und Slavia Prag sind die zwei traditionsreichsten Vereine der Tschechischen Republik. Beide Clubs wurden schon vor über 100 Jahren zu Ende des 19. Jahrhunderts gegründet und seit jeher kennt ihre Rivalität so gut wie keine Grenzen. Aber, und das ist das Schöne, es ist eine Rivalität, die immer wieder sportlich ausgetragen wird. So war es auch möglich, dass sie neben ihren Duellen in den nationalen Wettbewerben seit 16 Jahren auch noch einen weiteren Vergleich bestreiten, das sogenannte letzte Derby des Jahres. Das seit 1986 immer am Silvestertag und zwar von den Altstars beider Clubs bestritten wird. Warum aber ausgerechnet zu Silvester? Auf diese Frage antwortete mir der Pressesprecher von Slavia Prag, Jiří Vrba, wie folgt.
Těžko říct, tak to vzniklo jako tradice, říká se tomu vždycky poslední derby.
Schwer zu sagen, das ist halt so entstanden und zur Tradition geworden. Beide Mannschaften treffen während des Jahres mehrfach in der Meisterschaft und oft auch im Pokal aufeinander. Da geht es immer zur Sache. Dieses Spiel zu Silvester allerdings ist deshalb entstanden, weil viele Menschen zwischen den Feiertagen ein paar Freitage haben und entspannen können. Und da soll diese Partie für etwas Unterhaltung zum Jahresende sorgen. Dass es auf Interesse stößt, zeigen die Zuschauerzahlen. Denn trotz oft kalter Temperaturen von bis zu minus 5, ja mitunter minus 10 Grad Celsius, kommen so immer 1500 bis 2000 Besucher, um das Spiel zu erleben. Man trifft sich halt, um bei Fußball, Bier und Schlivovitz gehörigen Spaß zu haben.
Die Frage liegt nahe, wo kann man ein Fußballspiel zu dieser Jahreszeit noch auf einem einigermaßen guten Platz austragen? Doch Jiří Vrba klärt mich auf.
Es lässt sich sagen, dass sich das zunächst Jahr für Jahr geändert hat. Noch bis vor kurzem wurde das Silvester-Derby auf einem Platz mit Kunstrasen im Stadtteil Kalin ausgetragen. Letztes Jahr wurde ein neuer Kunstrasen im Areal Eden, der Heimstätte von Slavia Prag, eingeweiht. Das ist ein äußerst hervorragender Kunstrasen, der nicht nur in gutem Zustand ist, sondern auch einem gepflegten Naturrasen schon sehr nahe kommt. Seit diesem Zeitpunkt wird die Partie bei Slavia ausgespielt.
Aber das Silvester-Derby wäre nicht das Silvester-Derby, wenn es nicht ein paar Besonderheiten, ja sogar eigene Regeln aufweisen würde. Jiří Vrba hat sie mir so erläutert.
Zápas má takový svoje specifické pravidla.
Das Spiel hat seine spezifischen Regeln. Die sind so ausgelegt, damit Tore fallen und Spieler wie Zuschauer einen Grund mehr haben, dabei zu sein. Eine Regel besagt zum Beispiel, dass anstatt jeder dritten Ecke ein Elfmeter geschossen wird. Dadurch fallen dann natürlich auch mehr Tore. Zudem wird jedes Jahr ein Pausenwettbewerb durchgeführt, bei dem man vom Elfmeterpunkt aus Champagnerflaschen treffen muss, die in den Torwartsecken aufgehängt sind. Das gehört halt zu Silvester und die Leute haben ihren Spaß.
Das Silvester-Derby wird in diesem Jahr schon zum 17. Male ausgetragen. Wer bisher erfolgreicher von beiden Erzrivalen war, das konnte man dem nach der siegreichen UEFA-Cup-Partie gegen PAOK Saloniki besonders vorgelaunten Slavia-Pressesprecher bereits aus den Augen ablesen.
In der letzten Zeit, ja, ich würde sagen in den letzten 10 Jahren, war Slavia erfolgreicher. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber von diesen Begegnungen haben sie 7 oder 8 gewonnen. Nur das letzte Derby zu Silvester 2001 nicht. Das hat Sparta gewonnen und noch dazu mit deutlichem Vorsprung.
In der Tat, wie aus der Statistik hervorgeht, hat Sparta im vergangenen Jahr klar und deutlich mit 5:0 die Oberhand behalten. Das wurde aber auch schon so langsam Zeit, denn der zuvor letzte Sieg des tschechischen Rekordmeisters fiel bis auf das Jahr 1994 zurück. Und wie wird es diesmal ausgehen? wird es vielleicht sogar die ein oder andere Veränderung bei der Ausrichtung der Begegnung geben? Dazu sagte Wirba schmunzelnd.
Já doufám, že novinka oproti tomu loňskému roku bude, že Slavia vyhraje i tenhle poslední zápas, protože není žádný...
Ich hoffe, dass die Veränderung gegenüber dem letzten Jahr die sein wird, dass Slavia gewinnen und damit auch das abschließende Spiel des Jahres erfolgreich bleiben wird. Es ist nämlich kein Geheimnis. Slavia hat in diesem Jahr in der Meisterschaft und im Pokal insgesamt 5 Duelle gegen Sparta absolviert und keines davon verloren. Daher bin ich überzeugt davon, dass Slavia auch zu Silvester die Nase vorn haben wird. Nicht zuletzt deshalb, weil es unser Trainer Miroslav Beranek, der selbst mitspielt, beim letzten Jahreswechsel versprochen hat. Da sagte er nämlich, dass Slavia im gesamten Jahr 2002 kein einziges Spiel gegen Sparta verlieren wird. Das ist dann auch so gekommen und ich wäre erfreut, wenn seine Prophezeiung ganz aufgehen würde.
Sie hören also, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Duellen zwischen Sparta und Slavia Prag steckt wesentlich mehr Prestige und Brisanz als zum Beispiel beim Hallenweihnachtsturnier der Altinternationalen. Aber es bleibt dabei. Zwischen Weihnachten und Neujahr zählen lediglich der Spaß und die Freude unter Fußballanhängern, ein paar nette Stunden gemeinsam verbringen zu können.
Und wir hoffen, dass Sie mit uns auch ein paar angenehme Minuten hatten und wünschen Ihnen ein weiterhin entspanntes und frohes Weihnachtsfest. Vom Mikrofon verabschieden sich
Lothar Martin
und Margareta Maurová. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do Severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5 930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5 930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7 315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5 930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9 430 kHz pro Jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5 930 kHz v jihozápadní Evropě a v Jižní Asii.